Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview.
Woke erwacht, ein Begriff aus den 30ern, der in den USA am Anfang das Bewusstsein beschrieben hat für Rassismus und für soziale Ungerechtigkeit, der in den USA im Zuge der Black Lives Matter Bewegung dann in den 2010er Jahren nochmal neu aktuell geworden ist. Und der aber hierzulande, wenn man ihn benutzt, eigentlich mittlerweile fast eher klingt wie, ja, nicht ein Schimpfwort, aber doch sehr kritisch. Es klingt ein bisschen so wie aus der Ecke Gutmensch, was eben ja eigentlich auch keine schlechte Charaktereigenschaft sein kann, ein guter Mensch zu sein, aber was in der Regel negativ benutzt wird. Und so ist es irgendwie mittlerweile bei Woke auch. Die Denkfabrik 21. Führend ist dort zum Beispiel Andreas Rödder, Historiker, aber auch CDU-Mitglied. Diese Denkfabrik hat heute eine Konferenz veranstaltet und ein Manifest geschrieben. Der Titel ist Wokes Deutschland, Identitätspolitik als Bedrohung der Freiheit. Das regt zum Nachdenken an und zum Nachfragen, wer da wen wie bedroht. Wir sprechen darüber mit Susanne Schröter. Sie ist dabei. Sie ist Ethnologieprofessorin in Frankfurt am Main. Hallo, guten Abend.
Guten Abend.
Das Woke Deutschland als Bedrohung der Freiheit im Titel. Ehrlicherweise muss ich sagen, mit einem Fragezeichen noch dahinter. Wie ehrlich ist denn das Fragezeichen von Ihnen im Titel gemeint?
Naja, der Befund ist schon so, dass wir das Woke Deutschland, also alle diejenigen, die heute Vorträge gehalten haben, haben gesagt, dass Woke Deutschland, der Wokismus, ist tatsächlich eine Bedrohung für die Freiheit. Ich würde sogar persönlich so weit gehen und würde sagen, letztendlich ist es auch eine Bedrohung für Demokratie, weil eine der wichtigsten Momente für demokratisches Leben, nämlich das Aushandeln, das
Streiten, der Austausch,
ja, der Austausch, das Gespräch, weil das immer mehr versandet.
Dann wäre es natürlich aber auch ganz gut gewesen im Sinne des Austausches und des Streits, wenn da jemand auf dem Panel gesprochen hätte, der es anders sieht.
Ja, das Argument kommt häufig, aber ich will Ihnen ganz ehrlich sagen, es finden nahezu täglich Veranstaltungen aus dem Woken-Umfeld statt, die völlig homogen besetzt werden. Und wir sind, glaube ich, die erste und einzige Konferenz jetzt seit es dieses Phänomen gibt, die mal einen Gegenpol setzt. Tatsächlich auch, weil wir Stimmen mal sammeln wollen aus unterschiedlicher Richtung. Wir haben linke Kritik des Wokismus, wir haben Liberale, wir haben Konservative. Und unser Anliegen ist jetzt einfach mal aus der kritischen Perspektive her aufzuklären. Das heißt aber nicht, dass wir ablehnen, uns einem Diskurs zu stellen. Ich persönlich habe schon häufig auf Folien gesessen, wo ich nahezu die Einzige war, die eine kritische Position hatte und alle anderen waren der Meinung, es handelt sich gar nicht um Wokismus als etwas Gefährliches, sondern nur um Gerechtigkeit.
Allerdings ist das ja eben gerade diese andere Perspektive auch vielleicht sinnvoll, wenn man sich anschaut, dass Sie zum Beispiel auch einen Vergleich ziehen in die USA, wo, wie es bei Ihnen im Manifest heißt, Linke und Rechte sich eben aufstacheln und Sie von sowas sprechen wie einem Kulturkampf, ja, und wenn man jetzt aber sieht, dass es natürlich im Prinzip die rechten Populisten waren, die zum Beispiel in den USA das Kapitol gestürmt haben. Ja, und wenn absolut. Man sich jetzt diesen Kulturkampf vorstellt, die Frage ist, welche Priorität setzen Sie, wenn Sie dann doch nur Leute hören, die die linke Seite kritisieren?
Naja, wir haben ja nicht nur Leute, die die linke Seite kritisieren. Wir haben gerade René Fister gehört, der kritisiert mehr Trump und die rechte Seite als die linke Seite, obwohl er ein Buch geschrieben hat, das vor allem den linken Wokismus betrifft. Aber es ist nicht so, dass wir das eine kritisieren und das andere nicht, sondern gerade die Gefahr erwächst ja daraus, dass sich diese beiden Seiten befeuern. Und das sehen wir nun wirklich in den USA. Man muss sich ja fragen, warum gewinnt der Trump eigentlich so viele Stimmen? Also was stimmt da eigentlich nicht? Und da spielt natürlich der Wokismus auf der linken Seite doch eine gewaltige Rolle.
Wie passiert das denn? Also wie befeuern die sich?
Naja, es gibt zunehmend Menschen in den USA, aber nicht nur dort. Ja. Also in Europa sehen wir ja schon fast eine ähnliche Entwicklung in vielen Ländern. Deutschland ist da noch relativ die Insel der Seligen, aber auch da sehen wir es natürlich. Viele Menschen, die jetzt Angst haben, sich zu äußern, die sich nicht mehr mitgenommen fühlen, die sagen, sie kapitulieren vor einer kleinen Minderheit. die in vielen Fällen doch das Ruder übernimmt im Kulturbereich, an den Universitäten, aber auch in den Medien, zum Teil in der Politik, und die sich in ihre eigene Blase zurückziehen. Und aus dieser Blase heraus sind sie natürlich sehr anfällig auch für rechte Propaganda. Also ich denke, das ist nachvollziehbar, dass das natürlich rechte Kräfte enorm stärken kann. Nicht muss, aber in den USA ist es definitiv so gewesen.
Da tauchten ja jetzt auch bei Ihnen so ein bisschen bekannte Klagen auf, die es auch im Manifest wieder gibt. Also Cancel Culture, Debattenverbot. Ja. Leute hätten das Gefühl, sie dürfen eben nicht mehr so richtig sagen, was sie wollen. Klar, das schränken sie auch ein. Natürlich hat alles irgendwo rechtliche Grenzen, aber jenseits dessen beklagen sie eben Cancel Culture, Debattenverbot. Jetzt wäre mein Eindruck, die Talkshows, die Radiointerviews sind voll von Menschen, die sagen dürfen, was sie wollen und die das auch tun. Oder wenn wir mal sozusagen auch ein gerne genommenes Beispiel dieses Kulturkampfes nehmen, der alte weiße Mann. Der alte weiße Mann füllt ja große Teile auch des Deutschen Bundestages oder der CDU und darf dort nicht nur alles sagen, was er will, sondern auch eine ganze Menge mitentscheiden. Also wie groß ist diese Gefahr, die Sie da zeichnen, wirklich im Verhältnis zu der realen Gefahr zum Beispiel extremer Rechter?
Ich will Ihnen mal ein Beispiel nennen, die Wissenschaft, weil da kenne ich mich nun am besten aus. Da habe ich selber auch Erfahrungen gemacht mit gecancelt werden. Und in der Wissenschaft haben wir ja nun 80% der Wissenschaftler, die keine festen Stellen haben. Das heißt, es sind Menschen, die sind sehr vulnerabel. Die sind vulnerabel und die kann man ganz schnell kaltstellen, wenn sie nicht mit den Wölfen heulen. Und wenn ich mir jetzt anschaue, wie sich in den letzten 20 Jahren Wissenschaft verändert hat, da muss ich ganz einfach sagen, der Horizont dessen, was diskutiert werden kann, der hat sich deutlich verengt. Bestimmte Themen stehen unter Tabu. Ich sage Ihnen mal ein Thema, das mich betrifft, politischer Islam. Wenn Sie allein den Begriff des politischen Islam verwenden in Ihrer Forschung und meinen damit nicht nur Salafismus, dann können Sie sicher sein, dass Sie als Professorin keine Forschungsgelder mehr bekommen. Wenn Sie Doktorandin sind, wissen Sie, dass Ihre Karriere ein Ende hat. Ich habe sowas vielfach erlebt, gerade bei Menschen, die keine feste Stelle haben. Und ich sehe, dass aus Angst man Folgendes macht, man nimmt keine heißen Themen mehr in die Hand, sondern man setzt auf das Bewährte, das, was schon da ist, wo die Ergebnisse schon feststehen. Und dadurch wird Forschung immer mainstreamiger, immer einförmiger auch. Und letztendlich sind viele Menschen natürlich eingeschüchtert, was zusätzlich befeuert wird dadurch, dass es ja tatsächlich auch Fälle von extremem Mobbing gibt gegenüber Dozenten im Wissenschaftsbetrieb und zum Teil Hochschulleitungen sich nicht hinter sie stellen. In meinem Fall ist es anders gewesen. Ich bin auch gemobbt worden, aber da war die Hochschulleitung und auch der linke Ast da auf meiner Seite. Aber das ist beileibe nicht in jedem Fall so.
Dann war Ihr Beispiel ja jetzt eines, wo das Ganze irgendwie dann doch sozusagen einen guten Weg gefunden hat. Aber genau dieses Problem ist ja vermutlich ein Kern der Sache, den Sie da im Prinzip angesprochen haben, nämlich auch Toleranz sein gegenüber der jeweils anderen Sicht und die in den Grenzen, die wir natürlich in dieser Gesellschaft haben, und diese anderen Sichten eben auch aushalten. Wie weit geht die Toleranz bei den Teilnehmern Ihrer Veranstaltung und bei Ihnen? Also überspitzt formuliert, dürfte da eben auch jemand wirklich die andere Sicht teilen? Würden Sie die genauso tolerant akzeptieren?
Absolut. Also ich kann Ihnen jetzt sagen, dass das eine Beispiel, das dazu geführt hat, dass Aktivisten gefordert haben, ich solle entlassen werden. Das war eine Konferenz zum islamischen Kopftuch und da waren Kopftuchbefürworterinnen, extreme Befürworterinnen, genauso wie Gegnerinnen. Selbstverständlich schätze ich das als Professorin, aber auch als Demokratin, schätze ich es, wenn ein offener Diskurs geführt wird und wenn es unterschiedliche Stimmen darin gibt. Und wenn man sich freundlich begegnet, auch wenn man andere Meinungen hat, wenn man es erträgt, dass der andere eben nicht dem eigenen Argument folgt und man trotzdem auseinandergeht und sich die Hände gibt, ohne Groll und ohne alles. Also Toleranz ist doch eine der Voraussetzungen für unsere Gesellschaft.
Sagt Susanne Schröter, ich sehe vieles davon anders, würde Ihnen jetzt aber nach diesem kleinen Streitgespräch trotzdem die Hand geben, wenn ich könnte, aber Sie sind nur am Telefon,
ja,
deshalb
gerne.
Geht das nicht. Ethnologieprofessorin in Frankfurt am Main, heute dabei bei einer Konferenz, die viel Kritik übrig hat für das, in Anführungsstrichen, woke Deutschland. Frau Schröter, danke für die Zeit.
Ja, danke für das Interview.